Herzlich willkommen beim Podcast der Her Career, der Messe für Absolventinnen, Frauen in Fach- und Führungspositionen und Existenzgründerinnen. Verfolge Diskussionen mit Bezug auf arbeitsmarktpolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen. Lerne dabei von erfolgreichen Role Models und nimm wertvolle Inhalte für deine eigene Karriereplanung mit. Im Folgenden hörst du eine Podiumsdiskussion aus dem Auditorium der Her Career. Das Thema: Ungleich war gestern. Es gibt kein Zurück. Gleichberechtigung, gleiche Karrierechancen, Einkommensgleichheit. Im Jahr 2018 sollte das längst Realität sein. Doch immer noch sind Top-Positionen in Wirtschaft und Politik überwiegend männlich besetzt. Und mehr noch, im Kontext neu erstarkender Autokratien in Europa und weltweit könnte ein Backlash drohen und hart erkämpfte Frauenrechte wieder einkassiert werden. Was können und sollen wir tun? Wo stehen deutsche Frauen heute im internationalen Vergleich? Und wie sehr befinden sie sich möglicherweise in einer Art gewollter Ohnmacht? Wir diskutieren darüber, welchen Beitrag mächtige Frauen leisten und welches Engagement seitens junger Frauen jetzt erforderlich ist, um für ihre Rechte einzustehen. Präsentiert wird diese Diskussion von FIDA, Frauen in die Aufsichtsräte e.V. Unter der Moderation von Dr. Rebecca Reinhardt, freie Philosophin, Autorin, Speakerin, diskutieren Anna-Christina Gronert, Mitglied des Vorstandes Allianz Deutschland AG. Kerstin André, Bundestagsabgeordnete und wirtschaftspolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion, Bündnis 90, die Grünen Bundestagsfraktion. Elke Benning-Rohnke, Vizepräsidentin FIDA, Frauen in die Aufsichtsräte e.V. und Elke Holst, Forschungsdirektorin und Senior Economist, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Berlin. Viel Spaß beim Zuhören.
Sehr geehrte Damen, liebe Damen, auch kein Herr dabei, macht nichts. Ich darf Sie ganz, ganz herzlich begrüßen zu unserer Diskussionsrunde Ungleich war gestern. Es gibt kein Zurück, es gibt ein Zurück. Das wollen wir jetzt scharf diskutieren. Gleichberechtigung, gleiche Karrierechancen, Lohngleichheit, Bezahlungsgleichheit sollte eigentlich 2018 eine Selbstverständlichkeit sein heute in Deutschland. Wie wir aber alle wissen, sind gerade die Top-Management-Positionen in Politik, in Wirtschaft, im Technologiesektor natürlich selbstverständlich immer noch männlich geprägt. Wir wollen diskutieren nicht nur, woran liegt es, vielleicht, ja, welche Rolle auch möglicherweise wieder erstarkende Autokratien in Europa und weltweit haben, welche Rolle vielleicht auch Frauen selbst spielen dabei, welche Rolle Unternehmen dabei spielen. Wir wollen vor allen Dingen herausfinden, was wir tun können, ja, um endlich überzeugt und kraftvoll sagen zu können, ungleich war gestern. Ich darf jetzt hier meine Runde vorstellen. Wir haben hier sozusagen das Gegenteil des Opferfeminismus versammelt. Wir haben nämlich hier lauter hochpotente Frauen. Gleich direkt neben mir aus Berlin eingereist ist Kerstin André. Sie ist Politikerin. Sie kommt für Bündnis 90 Die Grünen, allerdings ist sie natürlich nicht nur hier in der Eigenschaft ihrer Machtposition, sie ist auch hier für uns als Person, als eine Persönlichkeit, die zu diesem Thema spricht. Sie ist Mitglied des Deutschen Bundestages, sie ist aktuell Sprecherin der Fraktion für Wirtschaftspolitik. Sie ist verheiratet und Mutter dreier Kinder. Daneben Anna Gronert. Sie ist gebürtig in Lissabon, ja, und sie ist Vorständin, Personalvorständin, eine von zwei Vorständinnen der Allianz AG. Sie verantwortet daneben seit April auch die Personalfunktion der Allianz Versicherungs- und Lebensversicherungs AG. Aber nicht nur das, ja, auch Frau Gronert ist verheiratet, hat drei Kinder, ja. Und sie ist zudem auch noch Vorstandsvorsitzende der Charta der Vielfalt e.V., die sich einsetzt für ein vorurteilsfreies Arbeitsumfeld, also für ein diversity-freundliches Umfeld, ja, das, denke ich, nicht nur für Gender Equality ist, sondern auch möchte, dass wir auch mit unterschiedlichen sexuellen Orientierungen, unterschiedlichen Ethnien zusammen lebhaft und fröhlich und empathisch funktionieren, um ja, die Wirtschaft, die Allianz voranzubringen. Daneben wiederum haben wir eine ganz besondere Dame. Wir freuen uns sehr, dass Sie dabei sind. Das ist nämlich Frau Professor Elke Holst, Privatdozentin, Frau Professor Dr. Elke Holst. Sie ist eine der einflussreichsten Ökonominnen unseres Landes. Sie ist Forschungsdirektorin für Gender Studies des DIW Berlin, des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Und sie hat natürlich auch zahlreiche hochkarätige, vielbeachtete Publikationen rausgebracht. Unter anderem publiziert sie jährlich den Managerinnenbarometer, genau, und den Führungskräftemonitor. Der erscheint alle 2 Jahre, ganz genau. Und natürlich noch selbstverständlich noch viel mehr. Also wir haben also die Volkswirtschaft, die Betriebswirtschaft, die Ökonomie hier bei uns. Und wir haben die Frau hier, die uns alle zusammengebracht hat, nämlich Elke Benning-Runke. Sie kann zurückblicken auf 30 Jahre Erfahrung in der Konzernwelt, national, international. Ihre Stationen haben sie unter anderem geführt zu Procter & Gamble und in den Vorstand der Weller AG. Sie ist heute gefragte Beraterin, die sehr stark am organischen Wachstum von Unternehmen interessiert ist, von Leistungskulturen. Sie ist auch verheiratet und hat 2 Söhne, schon erwachsen. Und vor allen Dingen ist sie hier, sie ist sozusagen unsere Gastgeberin hier als Vizepräsidentin von FIDA e.V. FIDA für Frauen in die Aufsichtsräte. Sie ist seit 2006 da engagiert dabei und sie hat gestartet auch die Initiative, die Petition Münchner Selbstverständlichkeiten. Womit sich es dabei auf sich hat, worum sich es dabei dreht, das wird sie uns nachher selbst erzählen. Ich möchte gerne starten mit Frau Grunert, wenn ich darf, und Sie einfach mal bitten, uns doch ein bisschen zu sagen, ja, Sie sind jetzt in einer Branche tätig, die nicht unbedingt für frauenaffine Beauty-Produkte steht. Ja, Sie sind in der Versicherungsbranche ganz nach oben gekommen. Sie haben dennoch 3 Kinder. Ja, Sie sehen super aus. Können Sie uns sagen, wie haben Sie das gemacht? Und was waren Ihre persönlichen Erfahrungen mit Gleich und Ungleich, mit Macht und Ohnmacht bis hierher? Bitte, Frau Grunert.
Spannend. Ja, vielen Dank für die Frage. Das sind ja 25 Jahre Berufserfahrung. Und ich war in der Branche am Anfang, das war der Anlagenbau. Ich glaube, also da war es noch ein bisschen männlich geprägter als jetzt in der Finanzdienstleistung 25 Jahre später. Und ich würde sagen, so, wenn man sich so eine Karriere anguckt, sind es immer unterschiedliche Lebensphasen. Am Anfang kommt man ganz so fröhlich ins Unternehmen rein, das Preussack-Anlagenbau noch mit kurzen Röcken und langen Haare und so. Und später wird man dann ein bisschen zurückhaltender im Erscheinungsbild, weil immer Männer geprägt sozusagen, weil man eben auch schon merkt, dass man mit Vorurteilen zu arbeiten hat. In den unterschiedlichen Beförderungsphasen. Dann habe ich ja noch 2-mal das Unternehmen gewechselt. Ich war bei ABB, ein schwedischer Konzern, total spannend, ganz anders. Da habe ich mein erstes Kind bekommen. Da sind die Geschäftsführer eingeflogen, haben gesagt, es ist egal, was Sie machen, Hauptsache Sie bleiben dabei. Reisen Sie mit dem Kind, es ist völlig wurscht. Also wenn Sie verhandeln wollen, dann bringen wir die Nanny mit. Und da war es total flexibel. Da habe ich erlebt, wie Unternehmenskultur halt eben auch einen Einfluss darauf hat, dass man vielleicht sein eigenes Lebensbild auch ändert. Ich würde sagen, wenn man mich mit 18 Jahren gefragt hätte, ob ich 3 Kinder oder wie viele Kinder ich haben will und wie ich das gestalten würde, hätte ich wahrscheinlich eher das Vorbild meiner Mutter gehabt, 4 Kinder und zu Hause. Ja. Und durch diese ganzen Erfahrungen im Berufsleben hat sich das dann nochmal geändert. Gerade ABB hat da sehr geholfen. Und im Banking und in der Finanzdienstleistung auch sehr männlich geprägt, aber schon in der Diskussion und in der Karrierephase, wo man natürlich auch mehr Gestaltungsspielraum hat. Und mehr unterstützen kann auch andere. Also dann wiederum junge Mütter, junge Väter, einfach auch nochmal anders zu denken. Und ja, klar, in jeder Phase arbeitet mit unterschiedlichen Widerständen. Ich bin jetzt 1,5 Jahre im Vorstand eines DAX-Unternehmens. Da erlebe ich nochmal ganz andere Formen von Diskussionen, als ich erlebt habe, als ich das erste Mal gesagt habe, ich möchte die Verantwortung für diesen Bereich übernehmen. Und die Herren gesagt haben, warum denn Sie? Ja, und dann eher in der Diskussion war, die ist jung und die, warum und so, da einfach eher sich eine Balance auftat der Widerstände als heute in der Diskussion.
Okay. Okay, also wenn man das zusammenfasst, kann man sagen, also wirklich eine tolle Erfolgsgeschichte, vielleicht auch dank einer bestimmten, ja, fördernden Unternehmenskultur, die da im Spiel war. Ich bin als Moderatorin sozusagen ein bisschen fachfremd, ich bin Philosophin. Meine Rolle ist hier so ein bisschen die des weiblichen Sokrates zu spielen und wirklich so hoffentlich die Wahrheit über gleich und ungleich herauszufinden. Was mir aufgefallen ist, Frau Grunert, Sie haben 2011 einen Vortrag gehalten, der geendet hat, also über Wandel der Zeiten, ja, über historischen Fortschritt, der geendet hat mit einem sehr interessanten Video, das, denke ich, gerade heute auch wichtig ist, um uns Aufschluss zu geben, wo wir heute stehen. 2011, das war lange vor Trump, das war lange vor Horst Seehofer. Wir haben noch gar nicht über Populismus und Autokratien, haben wir nicht mehr dran gedacht. Sehr interessant. Dieses Video hat sehr ergreifend, wie ich fand, Bilder gezeigt, was alles passiert ist, ja, in puncto Frauenrechte, in puncto Feminismus seit den 50er Jahren. Ja, die Frau am Herd bis hin zu Michelle Obama, bis hin zu Angela Merkel. Also wirklich ein sehr beeindruckendes Video. Aber ich habe mir gedacht, als ich das angeschaut habe, ist es sehr interessant, weil das doch so ein bisschen so ein Bild eines linear verlaufenden Fortschritts zeichnet. Ja. Also, ich möchte gerne fragen, Frau Holz, die daneben steht, wie ist es so mit dem Fortschritt? Also wo stehen wir, beziehungsweise wo sitzen wir jetzt in den Aufsichtsräten, in den Vorständen, in den Führungspositionen? Wo sind wir?
Muss ich eine Antwort geben, einer typischen empirisch forschenden Volkswirtin in einem Wirtschaftsforschungsinstitut? Es kommt immer darauf an, welche Zeiträume man betrachtet, ja? Oder Frau in dem Fall. Betrachten wir jetzt seit 1918, wo die Frauen zum ersten Mal das Wahlrecht hatten, hat sich natürlich sehr viel verändert. Maßgeblich ist die Bildung von Frauen. Sind die Frauen entsprechend ihrer Bildung, was uns ja immer gesagt wurde, in Führungspositionen oder in hohe Positionen gekommen? Nein, da hängen die Frauen immer noch hinterher. Das heißt, wir sind natürlich fortgekommen, aber es geht uns, und wir machen ja schon seit 2004, gucken wir uns an, wie die Vorstände und Aufsichtsräte sich entwickeln. Wir sehen immer, es geht vor und dann mal wieder zurück und dann mal wieder vor. Ich hoffe doch, dass es weiter nach vorne geht. Wir hatten ja in der Vorbereitung des Gesprächs schon darüber gesprochen, die neuen Zahlen vom Statistischen Bundesamt zeigen, dass 2011 noch der Anteil wesentlich höher war, was den Anteil der Frauen in Führungspositionen nach der internationalen Standardklassifikation der Berufe, weil auch eine Definitionsfrage, je nachdem und so weiter, wie man es abgrenzt, im Trend gesunken ist. Ja. Wir können also nicht immer davon ausgehen, dass alles bergauf geht, dass alles automatisch geht, wie es in dieser ganzen Diskussion immer hieß. Ne? Frauen, regt euch nicht auf, wenn ihr habt die Bildung, das wird schon alles automatisch gehen. Das geht nicht. Und deshalb kann ich nur an jede und alle und alle Frauen und Männer appellieren, die auch den Vorteil davon kennen, wenn Frauen und Männer zusammenarbeiten. Oder Frau Merkel hatte ja, die Kanzlerin hatte ja kürzlich auf dem Junge Union mit der Jungen Union gesagt, haben Sie keine Angst, Sie wissen gar nicht, was Ihnen entgeht. Ja? Ja. Also wir müssen da anscheinend immer, dürfen nicht nachlassen, müssen für unsere, das ist ja auch ein Stück Selbstverwirklichung und dass wir so stehen, offenbar, obwohl rechtlich die Rahmen vorhanden sind, immer noch kämpfen, dass es auch realisiert wird. Ja. Und ich finde es gerade mal witzig, wenn ich das noch anfügen darf, für mich ist unheimlich wichtig Netzwerken. Und ich sehe da gerade Frau Tickeler, Nicola Tickeler hinten sitzen, die ja Sprachschulung macht. Ja? Da, wenn ich sie sehe, muss ich immer sagen, Elke, runter mit der Stimme, ne? Finde deine Stimme. Und da kann man also auch noch immer viel lernen.
Ja, toll. Ja, vielen Dank. Also selbstverständlich ist eben nicht selbstverständlich. Engagement ist nicht out, ist immer noch nicht obsolet, wird es vielleicht noch länger nicht sein. Frau Andrea, wie erleben Sie zurzeit die Stimmung im Deutschen Bundestag? Also seit 100 Jahren dürfen Frauen wählen, ja, aber dennoch haben wir jetzt wohl einen Bundestag, der irgendwie seit 20 Jahren nicht mehr doch so männlich geprägt war. Also wie erleben Sie gerade junge Frauen? Was tun Sie, um diese Frauen zu unterstützen? Können Sie mir uns vielleicht mal ein paar Beispiele schildern? Das wäre super.
Also der Bundestag hat sich schon sehr verändert durch den Einzug der AfD. Da gibt es natürlich sehr viele Aspekte, die da eine Rolle spielen, aber ohne Zweifel auch sowohl die Repräsentanz von Frauen. Da ist die AfD einfach unglaublich schlecht. Ist ja auch, finde ich, ein gutes Zeichen für Frauen, dass die AfD nicht attraktiv für sie ist. Das spricht für die Frauen. Und es ist auch, es liegt im Übrigen auch an der FDP, die hat genau die gleiche schlechte Frauenpräsenz und Frauenquote. Aber was sich auch verändert hat, ist der Umgang miteinander. Okay. Weil Sie haben natürlich schon wir erleben ja gerade eine Verrohung der Sprache. Wir erleben wieder diesen schenkelklopfenden Beifallstypen. Ja, da zieht was in den Bundestag ein, was halt auch Gesellschaft ist. Also deswegen ist es erstmal nicht schlecht, dass der Bundestag ist ja immer ein Abbild der Gesellschaft. Aber da verändert sich was insgesamt in unserem Land und das macht uns schon große Sorgen. Ich nenne Ihnen ein Beispiel, wir haben heute Mittag einen Antrag, also im Augenblick ist Sitzungswoche und ich bin ja jetzt hierher gekommen, muss auch nachher wieder zurück, aber die diskutieren gleich einen Antrag, weil die AfD will die Ehe für alle wieder abschaffen. Und so wollen sie ganz viel wieder abschaffen. Also die Frage des Rollbacks in Errungenschaften, die auch die Frauen erkämpft haben, ja, die spielen gar keine Rolle mehr. Also wenn Sie sich die Haushaltsanträge anschauen, dann ist alles, was auch nur im Geringsten mit Gender zu tun hat, aber also auch nur im Geringsten, ja, soll gestrichen werden. Und dahinter steckt einfach ein ganz autoritäres, patriarchalisches Denken. Und leider verfängt es auch in der Bevölkerung. Und das ist das, was uns eigentlich Sorgen macht.
Jetzt, du, Elke Benning-Ronke, bist mit FIDA an einzelne Parteien getreten. Kannst du uns erzählen, was dabei passiert ist, was dabei herausgekommen ist?
Ja, wir haben, um das Thema zu aktualisieren, das die Initiative Ungleich war gestern mit einigen Frauen aus der Wirtschaft gegründet und haben gesagt, die Grundrechte, die wollen wir jetzt, da wollen wir gar nicht mehr für kämpfen. Die wollen wir auch nicht ständig erklären, sondern wir erwarten es als Selbstverständlichkeit, dass wir genauso viel verdienen wie Männer, wenn wir die gleiche Arbeit tun. Wir wollen eine gleichberechtigte Teilhabe an Führungspositionen. Wir wollen genderneutrale Auswahlprozesse und Beförderungsprozesse und wir wollen auf keinen Fall mehr eine Nullquote, denn die, finde ich, ist eine absolute Diskriminierung und eine Ignoranz derer, die sie aussprechen. Das sind die vier Forderungen, mit denen sind wir an jede Partei herangetreten und wir haben jeden Spitzenkandidaten eingeladen, mit uns dazu ein Gespräch zu führen. Wir haben die Ergebnisse sehr schön auf der Internetseite aufbereitet und ich bitte Sie, wenn Sie in Bayern wählen gehen, schauen Sie sich einmal die Wahlprogramme an oder wenigstens die Zusammenfassung, die wir Ihnen zur Verfügung stellen. Denn die Unterschiede sind sehr, sehr groß zwischen den Parteien. Es gibt Parteien, da spielt das Thema gleichberechtigte Teilhabe keine Rolle. Da sagt Ihnen der Spitzenkandidat, er hat auf die Verfassung geschwört. Und dann fragen Sie, was mit der Umsetzung des Artikels 118 ist, das im bayerischen Verfassungsgesetz ist. Und dann kommt gar nichts. Und es gibt auch kein Wort dazu. Es gibt Parteien, da kommen Frauen nur als Schutzbedürftige vor. Da wird ein bisschen an Frauenhäusern gedacht. Ja, vielleicht auch an Migrantinnen. Aber Frauen wie Sie, darüber steht nichts. Und der Spitzenkandidat sagte uns, ja, aber Sie müssen doch anerkennen, die Realität ist doch, die Frau bleibt zu Hause und der Mann geht zur Arbeit. Und das wirklich im O-Ton, uns sind die Ohren abgefallen. Und es gibt andere Parteien, für die ist es eine Selbstverständlichkeit. Und Sie sehen es teilweise daran, dass Sie schon im Duo antreten. Oder aber auch, wenn es nur eine Frau ist, aber wo es die gleichberechtigte Teilhabe als eine Selbstverständlichkeit durchzieht. Und nicht umsonst ist dieses Thema so wichtig, denn alle Untersuchungen zeigen, dass es eine Korrelation gibt zwischen den Ländern, die die höchsten Punkte für Demokratie bekommen und den Ländern, in denen Gleichstellung am deutlichsten durchgesetzt ist. Und ich finde, das ist ein absolut schlagendes Argument für uns in diesen Zeiten.
Also was mich mal interessieren würde, jetzt sind ja doch auch viele junge Frauen hier auf der Messe und hier, Gott sei Dank. Und eigentlich die Frauen, ja, die unsere Zukunft auch sind, unser aller Zukunft in Politik, Wirtschaft, ja, Volkswirtschaft, in der Philosophie. Ja, ich komme ja auch aus einem Männerberuf, um nicht zu vergessen. Mich interessiert, also wirklich von jeder Einzelnen von Ihnen, was ist mit den Frauen? Also wie erleben Sie junge Frauen? Ja? Also ich würde das gerne als meinen Eindruck schildern, also wirklich jetzt aus fachfremder Sicht und mich würde sehr interessieren, was Sie dazu sagen. Also ich habe so das Gefühl, das Bewusstsein ist da, also wir brauchen diese Gleichheit und wir können noch viel mehr tun. Aber ich denke, auf der einen Seite erlebe ich sehr viele Frauen, die ja, dieses artige Mädchensyndrom so ein bisschen verbinden mit so einer neoliberalen Ideologie. Also es gibt diese britische Kulturwissenschaftlerin Angela McRobbie, sie nannte Frauen die perfekten Mitglieder der neoliberalen Gesellschaft, einfach weil wir bereit sind, in Vorleistung zu gehen, bis der Arzt kommt, ohne aber eigentlich wirklich so zu wissen, wohin. Das ist so ein bisschen der eine Frauentyp, den ich oft erlebe. Ich vereinfache jetzt extrem. Der andere ist so ein bisschen, und das ist vielleicht auch nicht nur frauenspezifisch, so eine gewisse Amazon-Mentalität. Also es ist irgendwie easy und ich kann draufklicken und dann kommt schon was raus. Also die Unternehmen, die Männer, mein Mentor oder so soll einfach was für mich tun und so. Ist es total falsch? Möchte ich gerne Frau Gronert fragen, meinen Eindruck.
Also es fällt mir ein bisschen schwer, Ihnen zu folgen, Frauen in Kategorien zu stecken. Also da habe ich mich immer jahrelang gegen gewehrt, auch selber, weil ich das ja sozusagen, dann ist es vorurteilsbehaftet. Mhm. Wenn wir über Generationen sprechen, glaube ich, hat sich das Verhältnis zum Arbeitgeber verändert, auf jeden Fall. Also was wir immer sagen, die sinnstiftende Arbeit steht viel mehr im Vordergrund. Ja. Wir müssen gemeinsam mehr in Dialog treten, zu sagen, warum wir bestimmte Dinge machen und überzeugender sein. Weil wir genauso, also wir haben ja mehr gut ausgebildete Frauen, die aus der Akademie kommen, als Männer inzwischen.
Total, was die Kompetenzen betrifft, alles top.
Ja. Aber mir fällt es wirklich schwer, jetzt zu sagen, die Frauen sind so oder so, weil ich einfach so viele spannende Frauen erlebt habe, die halt in unterschiedlichen Lebensphasen dann auch vielleicht den persönlichen Ansatz auch wieder verändern. Und das finde ich das Gute, wenn wir es schaffen, sozusagen eine Flexibilisierung in die Lebensgeschichte zu ermöglichen. Also, dass man sagt, heute möchte ich lieber gerne das machen und dann voll arbeiten. Oder so. Ich bin ja auch kein Vorbild mehr für die neue Generation der Frauen, weil ich immer durchgearbeitet habe mit allen drei Kindern. Und ich glaube, es ist eher wichtig zu sagen, dass man Möglichkeiten schafft, den neuen Generationen eben zu ermöglichen, in ihren Lebensphasen richtig arbeiten zu können, aber eben auch Privatleben genießen zu können. Insofern fällt es mir schwer. Aber vielleicht die Politikerin oder die VWLerin.
Nee, Frau Andrea wollte gleich, ich wollte nur noch eine ganz kurze Nachfrage. Also Sie glauben dann schon, junge Frauen, ambitionierte Frauen wissen, wo sie hinwollen, was auch ihr Sinn ist, was der Sinn der Karriere ist. Ist es Macht,
Also es ist ein bisschen komplizierter. Ich glaube, als ich angefangen habe zu arbeiten und viele hier, da wurden wir gefragt, wo wollen Sie in 5 Jahren stehen? Und die richtige Antwort zu wissen ist, ich werde Abteilungsleiter sein oder ich bin mal Vorstand in 25 Jahren. Okay. Ich selber konnte das nie beantworten, weil ich gesagt habe, ich war neugierig auf jede neue Perspektive in unterschiedlichen Unternehmen, in einer unterschiedlichen Fachlichkeit. Und ich glaube, wir sind jetzt da angekommen, dass diese Kaminkarrieren keine Rolle mehr spielen. Man muss nicht genau wissen, was das Ende, vermeintliche Ende, das es ja auch nicht gibt. Hier sitzen ganz viele, die dann darüber nachdenken, was mache ich eigentlich nach diesem Lebensabschnitt, wo man früher gesagt hat, das ist das Ende der Karriere. Mhm. Also ich glaube, das hat sich extrem geändert. Und das finde ich auch gut so, dass man eben jungen Frauen die Möglichkeit geben kann, ich starte jetzt total durch, ich finde es total spannend, die Fachlichkeit eigne ich mir an und dann mache ich eine Pause, was Berufsleben anbelangt und mache einen anderen Schwerpunkt und das gilt den Männern ja genauso. Ja, richtig. Kann ja auch sein, dass man einfach eine andere Lebenserfahrung machen möchte, als in einem Konzern oder in einem Stundentag zu arbeiten. Okay. Und das ist das Wichtige, glaube ich.
Okay, super. Frau André.
Ja, ich wollte anknüpfen an dieses, und wir hatten vorhin kurz drüber gesprochen, in der Lounge über dieses, die Frauen machen die besseren Abschlüsse. Ja, machen sie auch. Sie machen die besseren Abiture, sie machen die besseren Studienabschlüsse, also so im Groben. Ne? Ja. Wir haben gerade folgende Diskussion, dass darüber gesprochen wird, ob wir bei den Studiengängen für Medizin eine Männerquote einführen. Mhm. Weil die ist ja so hoch, ne? Und kriegen halt mehr Frauen die Studienplätze, weil sie machen die besseren Abschlüsse. So, und warum haben wir die Diskussion? Wir haben sie, weil wir einen Ärztemangel haben. Und warum haben wir einen Ärztemangel? Und was hat es mit den Frauen zu tun? Weil die Frauen sagen, also 60, 70 Stunden war jetzt nicht mein Plan, sondern 30, 40 kann ich mir vorstellen. Und was ich irre finde, ist, dass die Diskussion auf der Ebene geführt wird. Jetzt wir gehen nicht an die Ebene ran und sagen, super, dass diese jungen Frauen endlich dieses Potenzial, was sie haben, auch ausschöpfen können. Und jetzt ist es Aufgabe der Politik, entweder über mehr Ärztesitze oder über Ärztehäuser oder über welche Rahmenbedingungen auch immer, darum sich zu kümmern, dass die wirklich ihren Job machen können. Anstatt ihnen erstens ein schlechtes Gewissen zu machen, dass sie zu gute Abiture machen, zweitens ein schlechtes Gewissen, dass 30 bis 40 Stunden ein bisschen wenig Arbeit ist und der Kollege doch 60, 70 macht, und sich ernsthaft darüber Gedanken zu machen, wie wir eine Männerquote im Medizinstudium einführen können. Und diese Denke hat die Politik einfach nie abgelegt. Ja. Aber ich wollte noch was zu dieser, wo stehen die jungen Frauen, weil jetzt kommt mal der Wasser in den Wein. Ich bin nicht sehr begeistert, wo die jungen Frauen stehen, wenn ich ehrlich bin. Ja? Ich spreche jetzt die Falschen an, das weiß ich auch. Ich hatte vor einiger Zeit eine Veranstaltung, Girls' Day, den haben wir immer so einmal im Jahr, ist ja dieser Girls' Day, und einmal im Jahr laden wir dann junge Frauen ein und saßen mit denen zusammen. Was ist eigentlich euer Plan? Wie wollt ihr mal leben in 10, 15 Jahren? Haus, Garten, Kinder, Auto, Urlaube, also das kam so eine schöne Agenda, ne? Dachte ich auch nett. Wir wollten, und was wollt ihr machen? Rechtsanwaltsgehilfin, Friseurin, Krankenschwester, Pflegekraft, ja, so auf der Niveau. Dann haben wir sie gefragt, was glaubt ihr, was ihr verdient? An der Stelle eine Zahl hingeschrieben. Und was glaubt ihr, was ihr ausgeben müsst für Haus, Garten, Hund, Urlaube, Auto? Und dann wurde deutlich, da ist eine Lücke. Und die Antwort ist der Gatte. Die Antwort ist der Mann. Und es hat mich schon schwer betroffen gemacht. Ja, man kann es dann erreichen. Also natürlich haben die auch gelebte Vorbilder. Ja, die haben ja sowas erlebt. Das ist nicht, das haben die sich nicht erfunden, sondern das ist die Gesellschaft, in der sie gelebt haben, die aufgewachsen sind. Aber du bist einmal an dieser Frage... Habt ihr das Problem eigentlich erkannt? Mhm. Ja, da kommt man schnell an den Punkt, ey, wo ist denn das Problem? Ich habe es nicht mehr. Ja? Es klappt doch alles ganz gut. Ja? Und das macht mir ein bisschen Sorge. Ja. Und deswegen sind solche Veranstaltungen gut, weil das letztlich natürlich alles Multiplikatoren sind, die auch tragen können, dass die Frauen sich mehr Rechte auch schlicht einfordern müssen. Ja? Darauf zu warten, dass sie irgendeiner gibt, das hat sich nur herausgestellt, dass das nicht funktioniert. Okay.
Frau Holz.
Jetzt muss ich mal von meiner Seite etwas Wasser in den Wein geben. Das mag damit zu tun haben, dass ich einfach privilegierter arbeite. Ich habe ja viel mit studentischen Hilfskräften zum Beispiel bei mir zu tun. Die sind absolut engagiert. Die machen überall mit. Die organisieren, die machen, die tun, dass sich was ändert. Und wenn ich mal schamesrötemäßig in meine Frühjugend gucke, ne, was ich da noch dachte, wie es wird und was ist aus mir geworden sozusagen, dann klafft da auch ein großes Loch. Man lernt das einfach im Laufe seines Lebens für sich einzustehen, weil man merkt, wenn man das nicht tut, kann man sich gerade mal hinten anstellen. Es nutzt nichts, die Verantwortung abzugeben, dann ist sie weg. Ja? Und es hilft nichts, es hilft einfach nichts, jemanden Dritten die Verantwortung zu übergeben, sei es Ehemann, Väter, Brüder, Freunde oder irgendwas. Mütter, ja, also es ist einfach so, jede muss für sich selber sorgen. Und das ist mit ein Grund, was ich schon vorhin sagte, ich finde unglaublich gut Netzwerke. Gute Netzwerke, da kann man sich ja bitten, es ist halb so viel Arbeit, man hat Spaß, auch wenn es mal hart wird. Jede Frau hat in ihrem Leben schon ihre Ups und Downs gehabt. Und nichts bedeutet, also bloß keine großen Selbstzweifel aufkommen lassen, ja. Also die hemmen einen nur, sondern weiter nach vorne gucken und immer sehen, dass man selbst ein Teil der gesamten Bewegung ist und dazu beitragen muss. Wie gesagt, auch hier, dann stimme ich zu, geschenkt kriegt man eigentlich nichts. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
Genau. Ja, Netzwerk, Elke Holz, haben Sie schon das Stichwort gesagt. Dazu ist natürlich Elke Benning-Runke ganz groß und ein großes Vorbild von uns allen. In puncto Netzwerk, was mich nochmal interessieren würde, Elke, Ungleichheit, dein Thema.
Ich muss jetzt erst noch dazu was sagen,
Rebecca. Okay.
Also, es ist alles richtig. Es ist politisch korrekt und es wäre wunderbar, wir würden alles flexibilisieren. Ich möchte eine Zahl in den Raum werfen. Der Anteil der Frauen in Vorständen hat sich in den letzten 20 Jahren um genau 2 Prozentpunkte bewegt. Und das ist mein Punkt. Wenn ich heute zurückgucke, dann sage ich, es hat sich auf der Oberfläche viel geändert. Aber wirklich da, wo es auf der allerobersten Ebene ist, da sieht es noch genauso aus wie vor 20 Jahren. In den letzten 10 Jahren haben wir sehr, sehr viel gearbeitet und sehr, viel, sehr gut mit der Politik bestimmte Rahmenbedingungen geschafft. Aber ich möchte an Simone Menne, Mennes Vortrag anschließen. Wir brauchen Frauen, die mutig sind. Wir brauchen Frauen, die ins Risiko gehen. Und was ich erlebe mit dem Thema Ungleich war gestern, zu dem jeder Mann sagt, ach, das sind ja niedrigschwellige Forderungen, die können wir ja so dazu ja sagen. Die Frauen trauen sich teilweise nicht, diese Petition zu unterschreiben. Und das ist ein großes, wir lassen da eine Opportunität liegen, weil wenn wir uns zusammen solidarisieren, dann sind wir stark. Und ich bitte euch in euren Unternehmen, geht auf eure Unternehmensnetzwerke zu, engagiert euch, stellt in der Gruppe Forderungen, es muss ja nicht immer die Einzelne sein, die sich frech traut, sondern in der Gruppe Forderungen zu stellen, was ihr verändern wollt. Und ihr werdet sehen, wie viel ihr daraus bewegen könnt. Vielen Dank.
Genau. Ich wollte noch mal ein bisschen in eine andere Richtung fragen. Also auch das ist natürlich wieder etwas provokante Alternativfrage. Ungleich, ja, Ungleich war hoffentlich gestern dein Thema. Ist das jetzt mehr ein Gender-Problem oder ist das mehr ein Kulturproblem?
Was für eine philosophische Frage. Was? Ist ein Gender- oder ein Kulturproblem?
Ein Kulturproblem.
Ist beides. Ein Strukturproblem.
Nein, ein Kulturproblem. Genau, Unternehmenskulturproblem.
Okay, was meinst du damit?
Ich meine damit, dass, also ich glaube, ja, meine These wäre, dass natürlich müssen wir auch wieder vereinfachen, wenn wir über die Frauen reden. Also Sie haben völlig recht, Frau Gruner, dass wir sagen, wir wollen die Frauen nicht schubladisieren, aber wir müssen ja jetzt auch hier über die Frauen sprechen und wir müssen uns natürlich fragen, wer sind unsere Widerstände? Ja? Und natürlich kann man sagen, bestimmte alte, patriarchalisch strukturierte Topmanager. Man kann aber doch auch das so sehen, dass man sagt, der eigentliche Gegner ist die Norm der Organisation, also die seit Jahrzehnten oder gar Jahrhundert geprägte männliche Norm der Organisation. Also vielleicht könntest du da sowas
sagen. Ja, das ist definitiv. Also erstmal möchte ich sagen, ich bin durchaus sehr offen für verschiedenste Lebensentwürfe. Ich glaube nicht, dass jeder Karriere machen soll, will oder muss, sondern ich glaube aber jedoch, dass die Frauen, die das gerne möchten, auch die Voraussetzungen haben sollten, dass es möglich ist. Mhm. Und da stoßen wir gegen bestimmte Normen. Das sind die hier viel besprochenen Biases. Das ist das Prinzip der Selbstähnlichkeit bei Beförderung. Es ist nachgewiesen, dass Frauen von Männern in höheren Positionen deutlich schlechter bewertet werden. Das kennen Sie alles. Das können wir hoch und runter beten. Das ist alles extrem erforscht. Und was wir brauchen, es wird sich jetzt aber an der Spitze nichts ändern. Und ich möchte auch vorhersagen, dass es die nächsten 10 Jahre, wir weiterhin einzelne Personen haben, wie Anna-Christina, die viel bewegen können, weil sie in einer Vorstandsposition sind, aber natürlich auch als eine Einzelne nicht die Welt verändern können. Und deswegen plädiere ich dafür, dass eben, wenn wir uns solidarisieren ab dem Mittelmanagement, wenn wir so ungefähr wissen, was aus uns werden könnte oder was vielleicht auch nicht mehr aus uns wird, dass wir dann den Mut haben, Dinge im eigenen Unternehmen voranzutreiben und nicht, und ich finde, das hat Kerstin Andrea eben schön gesagt, ich habe das Gefühl, manche warten wirklich immer noch darauf, dass der Prinz auf dem weißen Pferd vorbeikommt und dann schon irgendwie richten wird.
Frau Kronen?
Er ritt vorbei, genau, und dann reitet er einfach vorbei und nimmt den nächsten Mann mit.
Aber das ist die richtige Frage. Es ist schon so, dass die Kultur prägend ist. Und das kann total unterschiedlich sein pro Unternehmen. Also es geht ja nicht nur darum, es ging um Netzwerke. Das heißt, die bilden sich in der Karrierefindung in den großen Unternehmen ja über Jahre. Das heißt also, wenn sie anders sind, als im Rahmen dieser Netzwerke sich hochgearbeitet wurde, ist man natürlich schon in dieser In-Group-Out-Group-Dynamik, die sie eben besprochen hat. Also Vorurteile oder gehört die zu uns oder nicht. Aber es ist eben auch nicht nur ein frauenspezifisches Thema, sondern es ist dieses Thema der Andersartigkeit. Ja, also gerade in den Großkonzernen ist es tatsächlich so, dass es dann eine Norm ist. Jetzt in Deutschland ist es natürlich extrem männlich geprägt. Was sagen wir nochmal so mittelalterlich. Und man kann es schon sehen, dass die Gleichartigkeit in bestimmten Gremien schon ziemlich überwiegt.
Und ich habe nur angefangen, als ich bei Ernst & Young noch war, habe ich alleine angefangen in der Geschäftsleitung und am Ende waren wir zu dritt.
Okay.
Insofern, da konnten wir dann auch wirklich viel bewegen. Wir haben viel im Unternehmen bewegt und auch die Entwicklung auf den unterschiedlichen Ebenen komplett verändert. Insofern, das sehe ich natürlich von innen viel besser, von außen, bis sich das so richtig hochgearbeitet hat. Und das sind die 10 Jahre, die wir beobachten mit FIDA, mit allen Zahlen, die wir hochnehmen. Das dauert ewig. Mhm. Ne? Und ich sehe das bei der Allianz auch, weil ich da auch praktisch auch pro Stufe die Unterschied über Jahre ganz minutiös verfolge. In jedem Besetzungsverfahren, in jedem externen oder internen Beförderungsverfahren gucke ich mir genau an, wie war die Population, hatten alle die Chance aus der Rolle heraus. Mhm. Und kann dann von unten nach oben natürlich anders auch bewegen, als nur, dass es hoch wächst.
Ja.
Und das ist das Wichtige, dass wir aber auch den Mut nicht verlieren, dass wir in diesen Positionen dann gemeinsam das Netzwerk bauen, aber auch in den Systemen bleiben. Das ist das ganz große Problem. Wenn wir dann sozusagen in diesen Widerständen, in dem Mittelmanagement sind und nicht hochkommen, dann macht es sich manchmal besser rauszugehen und was anderes zu machen, was natürlich viel leichter ist.
Absolut.
Ich habe mir das auch diese Frage 1000-mal gestellt in meinem Berufsleben.
Ja.
Könnte ich jetzt mit meinen 3 Kindern was Schönes anderes machen?
Nee, das ist ja ein wichtiger Punkt.
Und ich habe mich entschieden dafür, in den Unternehmen zu bleiben, in dem System zu arbeiten, um diese Transformation,
der Wandel muss aus dem Unternehmen kommen,
in der Gesellschaft zu machen. Und mit der Charta der Vielfalt ja über mehr Dimensionen als nur die Gender-Dimension. Und im Moment ist es halt gerade das Thema Migration und Integration ein Riesenthema, weil wir auch dadurch natürlich auch Innovationskraft in die deutsche Wirtschaft kriegen.
Total.
Wenn wir
und eine ganz andere Kultur
zulassen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir in den Systemen dran arbeiten und dann mit Hilfe von Netzwerken von außen und Zahlen und Politik dann diese Veränderung machen. Genau. Insofern stehen wir hier zu viert eigentlich ganz richtig.
Ja, genau. Genau. Frau Holz wollte noch was sagen.
Genau, ich wollte dazu noch sagen, Unternehmen können unheimlich viel verändern, wenn sie mehr Flexibilität zulassen, späte Karrieren im Sinne, auch wenn man mal eine Weile Teilzeit gearbeitet hat, dass man auch noch nach der Kinderphase Karrieren machen kann. Also gibt es ganz viele Möglichkeiten. Aber man muss ja auch sagen, auch in Unternehmen sind die Gesellschaft eingebettet. Ne? Und deshalb sind wir immer, also jetzt beim DEW oder die Gender Studies beim DEW, wir gucken immer, was kann man noch machen. Zum Beispiel die Studien, unsere Studien zeigen, dass zum Beispiel Vätermonate, Ausweitung der Vätermonate ganz wichtig ist. Man kann zum Beispiel zeigen, dass Eltern von Söhnen, die dann die Kinder oder deren Frauen die Kinder bekommen haben, die völlig gegen die Eltern Vätermonate waren und gesagt haben, ey Mädel, du ruinierst unserem Sohn die Karriere, die waren nachher, als der Junge, also der Sohn die Vätermonate genommen hat, begeistert davon. Also der Mindset kann sich durchs Tun zum Beispiel stark verändern. Ehegattensplitting brauchen wir gar nicht drüber zu reden, ne? Geht gar nicht. Familienarbeitszeit wäre eine Möglichkeit, dass der Staat, also wenn ein Kind geboren wird, der Mann nicht auf 150% Arbeit geht und die Frau auf 50% oder noch weniger und dadurch die Karrierechancen sich schon ungleich verteilen, sondern dass man, wenn beide zum Beispiel auf 80% gehen, der Staat die restlichen Prozent dazu zahlt, jedenfalls bei denen, die nicht so viel Geld haben. Oben kann es weniger werden. Dass man sich also neue Rahmenregelungen auch von staatlicher Seite überlegt.
Absolut.
Und zu Hause geht es darum, und das kann der Staat mit fördern, können Unternehmen mit fördern, indem sie zum Beispiel auch die Männer ermuntern, so nicht den Standard immer nur zu leben, sondern auch zu sagen, nimm dir mal Zeit. Die partnerschaftliche Aufteilung der Haus- und Familienarbeit ist ein Grund, Lage. Wenn die Männer nach wie vor mehr verdienen, dann ist doch klar, wenn ein Kind geboren wird, dann ist es ja auch rational, dass gesagt wird, ja, du hast bessere Karrierechancen. Oder meistens sagt der Mann dann, ich habe bessere Karrierechancen und verdiene mehr, bleib du doch mal zu Hause.
Okay.
Das geht nicht. Also alle Studien, die ich in der letzten Zeit gemacht habe, zeigen, egal ob es Aufstieg oder Gender Pay Gap ist, dass diese, selbst wenn man Vollzeit arbeitet, ja, dass diese Teilzeitphasen den Verdienst mindern und die Aufstiegswahrscheinlichkeiten mindern. Das heißt nicht, dass ich nicht meine, dass man Teilzeit arbeiten soll, aber die Männer müssen da mit rein, ja, dass wir Vielfalt haben und nicht die Norm der Mann ist und wir die anderen praktisch sind.
Dann brauchen wir hier auch noch ein paar mehr Männer, also auch in diesem Umfeld. Genau.
Ich mache es jetzt andersrum, erst Wasser in den Wein und dann den anderen Punkt.
Ja.
Aber Wasser in den Wein, ich kenne folgende Situation und die ist nicht unüblich. Junges Paar, beide studiert, beide Job, sie kriegt die Kinder, logischerweise. Ne? Und dann geht es um die Frage, Wiedereinstieg in den Beruf. Und dann wird überlegt, naja, dann brauchen die Kinderbetreuung.
Und dann geht die Logik so, ah ja, jetzt verdiene ich, sagen wir 800 Euro oder 1000, die gehen ja voll drauf für die Kinderbetreuung. Und dann denke ich mir immer, warum ist das eigentlich jetzt aus deinem Gehalt bezahlt? Ja, also ich meine, wenn ihr jetzt Kinder zusammen habt, also das ändert monetär nichts, weiß ich auch, ne? Das ist schon klar, Anna, das habe ich schon verstanden. Ja. Aber die Logik ist, dass die Frauen sagen, ah nee, ich gehe besser nicht arbeiten, weil das, was ich verdiene, geht für die Kinderbetreuung drauf. Und das ist ein irre Fehler. Ja, mein Gott, was haben wir beide investiert in Kinderbetreuung von Anfang an? Einfach nur, weil wir gesagt haben, wir wollen diese Jobs weitermachen. Und ich werde wahnsinnig, wenn die Frauen hergehen und sagen, oh, dann muss ich das Geld wieder ausgeben. Also es bleibt mir nichts übrig. Und nicht die Logik schaffen zu sagen, es ist unser beider Kind, also ist ein Teil deines Gehaltes, geht jetzt gefälligst auch für die Kinderbetreuung drauf. Das ist nämlich was im Kopf stattfindet. Und da würde ich mir tatsächlich viel mehr Mut von den Frauen wünschen.
Sehr gut.
Ich habe aber, darf ich noch was anderes oder bist du da dazu?
Ich wollte nur sagen, dass ich es geschafft habe, weil ich so einen fantastischen Mann habe, wo wir uns das insgesamt geteilt haben. Insofern unterstützt das Ganze nur, weil wir von Anfang an beide voll oder mal 80% in unterschiedlichen Lebenspartnern gemacht haben. Und dadurch war das nie ein Thema. Deshalb habe ich gegrinst. Wir haben immer in Kinderbetreuung zu 100% investiert, zu Hause für die drei das Beste gegeben sozusagen, weil wir einfach das insgesamt gestalten wollten. Aber das gibt's auch.
Genau. Elke, wolltest du sagen?
Also ich möchte mich dem anschließen. Also jeder, der noch nicht verheiratet ist, aber das beabsichtigt, die wesentlichste Entscheidung im Leben einer Frau ist die Wahl des Mannes. Und wenn er nicht bereit ist, eure Entwicklung zu fördern, und zwar auf Augenhöhe, dann sucht euch jemanden anders.
Ja,
und das kann ich euch wirklich nur empfehlen. Und ich möchte aber auch sagen, also in meiner Generation kann ich damit ja den ganzen Abend einfach mal knicken, wenn ich einmal die Frage stelle, wer hier im Raum ist denn in der Lage, Gleichstellung in seiner Partnerschaft zu organisieren. Und auch das ist die Voraussetzung, weil man kann dazu klatschen, dass es so sein sollte, aber gibt dann auch die Momente, wo es einfach unangenehm ist. Und wir sind eben nicht gerne unangenehm, auch nicht in unseren Liebesbeziehungen. Und eine klare, freundliche, charmante Haltung hilft da weiter.
Sehr gut. Ja, wunderbar. Wir sind jetzt schon fast am Ende unserer kleinen, aber sehr wichtigen Diskussionsrunde. Ich würde jetzt alle Damen, alle Teilnehmerinnen noch mal ganz, ganz herzlich bitten, ihr persönliches, leidenschaftliches Schlussplädoyer oder Schlussstatement an alle Frauen, die hier sind und Männer natürlich, alle Geschlechter zu veröffentlichen. Und ich würde gerne, und ich hoffe, Sie sind einverstanden, anschließen mit einer ganz kurzen, aber sehr wichtigen und existenziellen philosophischen Frage. Ja? Und dass Sie sie einfach in einem Satz beantworten, das würde ich mir wünschen. Frau André, ich bitte Sie ganz herzlich, den Anfang zu machen. Das Schlussplädoyer erst, genau.
Schlussstatement. Die philosophische Frage
die
kommt
philosophische
noch.
Frage kommt nach Ihrem Schlussplädoyer.
Okay. Genau. Ja, weil ich habe noch einen Punkt, den ich ja noch anbringe, den nehme ich jetzt als Schlussstatement. Weil das ist auch ein bisschen ein Appell an alle.
Ja.
Sie haben alle den Fall Maaßen mitgekriegt und Sie haben vielleicht alle noch den Fall Cordes im Kopf. Cordes war die Leiterin der Bundesaußenstelle für Migration und Flucht. Da gab es eine Unregelmäßigkeit in Bremen. Das ging, ich glaube, 14 Stunden, dann war die ihren Job los. Das, was mit Maaßen passiert ist, ist um ein Vielfaches. Es ist überhaupt nicht vergleichbar, was da passiert ist. Sie kennen die Story mit der irgendwie dann eine andere Stelle bekommen als Staatssekretär. Frauen werden in der Politik so gänzlich anders beurteilt. Das ist wirklich, also schockiert mich immer wieder. So, und jetzt kommen Sie ins Spiel. Ich finde es eine Katastrophe, wie wir im Augenblick mit der Bundeskanzlerin umgehen. Ich bin in einer anderen Partei. Aber ich habe Schröder erlebt. Und ich habe die Kungelrunden und die Rotweinrunden von Schröder erlebt. Und ich habe die Basta-Politik erlebt. Und ich habe Joschka Fischer erlebt. Und ich sage Ihnen, der Stil von Merkel mag nicht jedem gefallen. Und ich würde mir tatsächlich auch wünschen, wir hätten mehr Reformen. Und ich würde mir natürlich mehr wünschen, es wäre mehr Grünes und mehr Ökologisches dabei. Aber die Frau steuert in einer Ruhe gegen Trump, Erdogan, Orban und Seehofer. Und dann sage ich nur, das ist unfair, wie mit Merkel in den Medien im Moment umgegangen wird. Ich würde mir wünschen, dass so eine Gruppe wie hier das tatsächlich auch so nachvollzieht und auch so sieht. Dankeschön.
Genau. Eine philosophische Frage an Sie. Meine philosophische Frage an Sie, Frau André, wofür leben Sie? Okay, gut. Schlussstatement, Frau Gronert, bitte.
Ich glaube, da ist nicht viel zu weit zu fügen. Also gerade der Merkel-Appell, der lege mir auch wirklich am Herzen. Es geht um Solidarität und um Hilfestellung in unterschiedlichen Lebenslagen. Wir alle haben Ups und Downs in unserer Biografie, in dem Weg durch die Karriere und dann zusammenzuhalten und offen zu sein und zu unterstützen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und das auch zu tun aus den unterschiedlichen Machtpositionen, die wir einzeln haben. Und so eine Verbindung, dass man eben viel auch starten kann aus unterschiedlichen Perspektiven, aber konzertant, ist ja auch eine Solidaritätsbewegung.
Total.
Und das ist wirklich wichtig. Und da würde ich wirklich einen Appell starten und sagen, alle, die vielleicht selber es noch nicht so empfunden haben, am Anfang der Karriere zu sein, einfach mit zuzuhören, mit dabei zu sein und sich gegenseitig zu unterstützen, ist das Wichtigste, was Sie tun können, damit Sie praktisch, was auch immer Karriere ist, denn das kann man so einfach nicht beantworten, das ist eine individuelle Einschätzung, immer füreinander da sein kann, als Frauen auch untereinander, das ist total wichtig.
Genau, absolut. Also kein Ego-Feminismus, sondern ein ethischer Feminismus, das ist, was wir uns wünschen. Liebe Frau Gronert, was ist Freiheit? Für Sie.
Oh, ja. Ich darf noch überlegen? Oder?
Okay, gut.
Also, ich mache es dafür bei mir ganz kurz, weil für mich ist das ganz klar. Für mich sind 5 Punkte, es geht ja um mich und was ich für richtig halte, ganz klar. Und was ich in meinem ganzen Leben das auch wirklich nachvollziehen kann, das ist für mich Love, Peace, Happiness, Power und das Geld sollte man auch nicht aus den Augen verlieren.
Super. Ihre Frage, Frau Holz, was ist Glück?
Glück? Du beantwortest sie natürlich gleich, selbstverständlich.
Na, bitte.
Ich habe zwar die Anfangsfrage vergessen, aber ich glaube, es geht irgendwie um ein Resümee und ich hätte noch einen Wunsch. Wir Frauen neigen ja so ein bisschen dazu, dass wir immer alle total toll finden, bevor wir sie auch unterstützen können. Und oft haben wir doch, dass wir natürlich Frauen auch im Beruf begegnen, die gefallen uns nicht. Die sind entweder zu aggressiv oder zu wenig aggressiv oder irgendwas ist eigentlich immer an der. Und was ich mir wünschen würde, ist, dass wir unsere Haltung ändern. Dass wir erst sagen, es ist eine erfolgreiche Frau und ich unterstütze sie und dann, eigentlich gefällt sie mir nicht, aber ich muss ja auch nicht mit ihr befreundet sein und nicht umgekehrt. Das würde, glaube ich, die Solidarität untereinander schon mal sehr, sehr stärken. Und das Zweite ist, was ich mir wünsche, ist, dass ihr einfach jede Woche eine gute Frau empfiehlt oder extrem positiv über eine andere gute Frau sprecht. Und ich glaube, das würde von innen sehr viel bewirken.
Liebe Elke, wunderbar, damit hast du jetzt schon eigentlich die philosophische Frage beantwortet, die ich dir gerne stellen wollte, nämlich, was ist Liebe? Ja. Frau André.
Muss ich jetzt über Liebe oder über Glück? Oder
nein,
worüber jetzt
jeder
reden?
Kriegt eine andere Frage.
Ach so, und wofür leben Sie? Wofür ich lebe? Naja, also persönlich bin ich wirklich begeistert.
Ganz persönlich.
Persönlich bin ich begeisterte Mutter und genauso begeisterte Politikerin. Super. Und wenn ich habe ganz oft Schülerklassen da, weil ich finde es wichtig, dass wir über Politik reden. Und am Schluss sage ich den Schülern immer 2 Sachen. Das eine ist, geht wählen, das lasse ich jetzt weg. Aber das andere ist, und da richte ich mich vor allem an die jungen Mädchen, dass sie sich nie auseinander dividieren lassen. Und ich bin sehr glücklich, dass ich eine Entscheidung treffen konnte für Kinder und für Karriere. Und es ist immer so traurig, wenn die schon Jungen eine Schere im Kopf haben und sagen, ich habe da eine Weiche, da muss ich mich entscheiden. Es ist Aufgabe der Politik, eine Lösung zu finden, aber ich würde mir da wirklich unheimlich gerne den Mut wünschen und denen ein bisschen weiterzugeben, da ein Vorbild zu sein.
Okay.
Das ist mir wichtig.
Super. Freiheit. Was ist Freiheit?
Freiheit. Also ich würde sagen, persönlich ja wieder.
Ja klar, ganz persönlich.
Persönlich ist Freiheit für mich, dass ich in meinem ganzen Leben immer unabhängig war. Das heißt also gedanklich unabhängig, fraktionsübergreifend unabhängig und aber natürlich auch einfach mit der Art und Weise, wie ich Karriere, Beruf oder Ähnliches miteinander verbinden möchte oder Lebensabschnitte gestalten möchte, habe ich mir immer meine persönliche Unabhängigkeit bewahrt. Was mich ein bisschen schwieriger macht zu führen, weil es einfacher ist, wenn man im Standard und in einem System natürlich führbar ist. Aber was einen neugieriger macht und das einfach mehr auch Menschen miteinander verbindet. weil es einfach viel mehr Spaß bringt, im Team zu arbeiten. Und wenn man dann nicht sozusagen den eigenen Standard auf alle Teammitglieder überträgt, dann entsteht Innovation, viel mehr Energie, ja, das Miteinander. Und ich glaube, das schwingt insbesondere aus dieser persönlichen Unabhängigkeit heraus. Insofern würde ich immer empfehlen, sich das komplett zu bewahren.
Super.
Glück.
Okay, also möchten Sie noch was sagen zum Glück? Okay, super. Also ich denke, wir werden jetzt das Glück und die Liebe alle, ja, solidarisch miteinander teilen, hoffe ich. Und ich wünsche uns allen noch ganz viel Spaß.
Ich darf nichts mehr
und
zu Liebe sagen.
Und ich bedanke uns. Ich bedanke mich ganz herzlich erstmal bei Ihnen. Aber jetzt hören wir noch ganz zum Schluss von Elke Benning-Runke.
Ja,
aber Sie wollten nicht,
also ich muss das mit der Liebe, das war jetzt eine nicht abgesprochen, eine total gute Vorlage. Und ich habe gerade, kann ich jetzt noch was fürs Leben mitgeben? Ich bin ja 33 Jahre verheiratet, ich habe so viel Erfahrung mit der Liebe. Okay, das war der Witz. Es gibt einen wunderbaren Text von Max Frisch, der heißt, du sollst dir kein Bildnis machen. Und der geht darüber, dass wir uns alle und immer wieder neu verändern. Und dieses Rätsel des anderen auszuhalten, das beschreibt Max Frisch als Liebe und das finde ich eigentlich ziemlich gut.
Okay. Danke.
Darf ich den jetzt auch nochmal, ja?
Selbstverständlich. Ich dachte, Sie wollten sich nicht mehr äußern.
Aber immer, aber wenn ich hier schon mal so tolle Leute stehen und sitzen habe, die hier sind, die Chance würde ich mir doch gar nicht. Nein, ich bleibe ganz ruhig. Ich wollte nur sagen, ich kann nämlich auch durchaus... Ich kann mich dem auch durchaus anschließen, das offen bleiben, nicht zu bewerten. Ja? Also man kann sich ja entscheiden und Frau auch im Leben, aber die Offenheit zu halten und Neues zu erleben, die Neugierde nicht zu verlieren, ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Und die Grundlage für Liebe, die sich ja nicht nur auf die Familie, man kann ja auch Wahlverwandte haben oder überhaupt liebevoll, so mit einem offenen Blick auf andere zugehen, das finde ich schon ziemlich wichtig. In
Vielen
diesem
Dank.
Sinne.
Vielen Dank. Okay, danke.
Danke fürs Zuhören. Weitere spannende Folgen und aktuelle Informationen zur kommenden Messe findest du unter www.her-career.com. Bei der Her Career triffst du zum Erfahrungsaustausch auf Role Models und Top-Entscheider aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Ein Besuch, der sich mehr als auszahlt. Wir freuen uns auf dich.